Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Das Wachstum der tschechischen Wirtschaft könne dank des erfolgreichen Exports in diesem Jahr erneut die 4%-Marke übersteigen, behauptete der tschechische Vizepremier für Ökonomie Martin Jahn heute auf Nachfrage der Nachrichtenagentur CTK. Seiner Meinung nach helfe der vorherige EU-Beitritt des Landes den einheimischen Unternehmern in den zurückliegenden 13 Monaten sehr bei der Ausfuhr von Produkten und Dienstleistungen. Das Wachstumstempo der tschechischen Wirtschaft hat sich im ersten Quartal 2005 im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres zwar um 0,2% verringert, doch es liegt mit 4,4% immer noch deutlich über der 4%-Marke. Das gab das tschechische Statistikamt heute in Prag bekannt. Die tschechische Währung hat heute Vormittag erstmals seit längerer Zeit wieder die Marke von 30 Kronen je Euro durchbrochen und wurde mit einem Wechselkurs von 29,95 Kronen pro Euro notiert. Das ist ihre höchste Bewertung seit Mitte Mai, die vor allem eine Folge der Veröffentlichung der neuesten Zahlen zum Wachstum der tschechischen Wirtschaft sei. Gegenüber der US-Währung fiel sie jedoch leicht auf einen Kurs von 24,50 Kronen je Dollar ab. Das wiederum sei auf die deutliche Wertsteigerung des US-Dollars auf den internationalen Finanzmärkten zurückzuführen, hieß es. Das tschechische Kabinett hat gestern einen Gesetzentwurf unterstützt, der die Polizei in Zukunft dazu berechtigen dürfte, einen DNA-Test unter Anwendung von Gewalt zu entnehmen. Auf diese Weise sollen die Polizisten in die Lage versetzt werden, gesuchte Straftäter schneller zu identifizieren. Dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass die unter Verdacht stehende, beschuldigte bzw. verurteilte Person mithilfe einer DNA-Probe auch dann überprüft und eventuell identifiziert werden kann, wenn sie Widerstand leistet. Im Falle, dass nur ein begründeter Verdacht vorliegt, benötigt die Polizei hierfür jedoch das Einverständnis eines Staatsanwalts. Sollte jemand den Test verweigern, so droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Kronen. Der Aussage der Sprecherin des Innenministeriums Radka Kovácová zufolge sei daher zu erwarten, dass sich die betreffende Person der DNA-Entnahme lieber freiwillig unterziehe. Das Amt zum Schutz von Personendaten hat jedoch bereits heute erste Bedenken gegen die Verabschiedung eines solchen Gesetzes angemeldet. Zum 10-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen der tschechischen und der deutschen Hauptstadt werden am Freitag die Pragtage in Berlin eröffnet. Geplant sind unter anderem Ausstellungen, Konzerte und Expertentreffen. Zum Auftakt empfängt Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wobereiter seinen Prager Amtskollegen Pavel Behm im Roten Rathaus, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Anschließend öffnen beide im Wappensaal des Rathauses den Wirtschaftstag Prag-Berlin, an dem tschechische und deutsche Unternehmen zum Ausbau ihrer Wirtschaftskontakte teilnehmen. Das waren die Meldungen. Unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho.
Tagesecho.
Vielen Dank ins Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zum Tagesecho bei Radio Prag. Durch die weitere Sendung führt Sie Thomas Kirschner. Und das erwartet Sie in den nächsten Minuten unter anderem bei uns. Das tschechische Verfassungsgericht bringt neue Bewegung in die Restitutionsstreitigkeiten. Nach einem Grundsatzurteil sind nun auch nationale Kulturdenkmäler nicht mehr grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen. In Berlin beginnen am Freitag die tschechischen Tage mit prominenten Teilnehmern. Unsere Mitarbeiterin Bára Procházková berichtet bereits vorab aus der deutschen Hauptstadt. Und mit World Music und Ethnoklängen lockt am Wochenende das Respect Festival bereits zum 8. Mal Fans alternativer Musik nach Prag. Wir werfen einen Blick voraus. Und nach dem Tagesecho erwartet sie Silja Schultheis mit dem Forum Gesellschaft. In einer Wiederholung vom 14. April geht es diesmal um das Prager Institut für Gender Studies. Im Restitutionsstreit um die Burg Kokořín bei Mělník hat das tschechische Verfassungsgericht am Mittwoch ein Grundsatzurteil getroffen. Demnach sind nun auch nationale Kulturdenkmäler nicht mehr grundsätzlich von der Rückgabe ausgenommen. Was aus dem Urteil konkret folgt, ist demgegenüber noch unklar. Die Burg Kokořín aus dem 14. Jahrhundert, ein trutziges Gemäuer unweit des nordböhmischen Elbstädtchens Mělník. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem Privatmann renoviert, war die Burg nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet worden. Heute befindet sich ein Museum in der Burg, die daneben im Jahre 2001 auch in die Liste der nationalen Kulturdenkmäler aufgenommen wurde. Gerade das war bislang eines der Haupthindernisse für die Erben des letzten Besitzers, die sich um die Restituierung der Burg bemühen. Nationale Kulturdenkmäler waren bislang nach einem Passus im tschechischen Bodengesetz bis zur endgültigen Regelung der Denkmalschutzbestimmung von der Restituierung ausgeschlossen. Die aber lässt weiter auf sich warten. Das Verfassungsgericht sah in seinem Urteil vom Mittwoch darin eine Diskriminierung jener Alteigentümer, die eben das Glück hatten, ein historisch wertvolleres Objekt zu besitzen. Der Sprecher des Verfassungsgerichtes, Michal Spatschil, erläutert das Urteil und macht zugleich deutlich, dass über die eigentliche Rückgabe damit noch nicht entschieden wurde. Das Verfassungsgericht hat auf Vorschlag des Bezirksgerichtes in Mielnik die strittige Bestimmung aus dem Gesetz über Grundbesitz aufgehoben. Das weitere Vorgehen liegt nun ganz in den Händen des Bezirksgerichtes und das Verfassungsgericht hat keine Kompetenz, die weiteren Entscheidungen vorwegzunehmen. Kompliziert wird das Verfahren zusätzlich dadurch, dass sich das Urteil zunächst nur auf das Grundstück bezieht. Und ob die Burg dazugehört oder rechtlich ein eigenständiges Objekt ist, ist keineswegs klar. Bis zu einer endgültigen Petra Ulbrichova aus dem Fachbereich Denkmalschutz im Kulturministerium bleibt jedenfalls gelassen.
Für den Betrieb der Burg ist es gleichgültig, dass sie auf fremdem Boden steht. Darüber hinaus hat das Verfassungsgericht diese Regelung als vorläufig behandelt. Das heißt, darüber, ob die Burg restituiert wird oder nicht, hat das Bezirksgericht noch gar nicht entschieden.
Kokorzin wird nicht der letzte derartige Fall sein, der die Gerichte beschäftigen wird. Hinter vorgehaltener Hand räumen die Denkmalschützer ein, dass von Zeit zu Zeit Objekte mit Blick auf laufende Restitutionsverfahren in die Denkmalliste aufgenommen wurden. Dabei gehe es aber vor allem um die Sicherung des nicht denkmalgeschützten Interieurs. In Kokorzin selbst droht diesem aber keine Gefahr, jedenfalls wenn man den Aussagen der Erben glauben will. Denn die wollen die Burg auch nach einer möglichen Restituierung weiter als Museum führen. In Berlin präsentiert sich in diesem Monat die Tschechische Republik und zwar gleich mit einer ganzen Veranstaltungsreihe. Zum Auftakt ist unsere Mitarbeiterin Bára Procházková vor Ort und direkt aus Berlin habe ich sie hier am Telefon. Bára, was passiert im Moment Tschechisches in Berlin?
Also ich begrüße erstmal unsere Hörerinnen und Hörer direkt aus Berlin, wo die Vorbereitungen für die Pragtage auf Hochtouren laufen. Seit dem 10. Juni 1995 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Prag und Berlin. Anlässlich des 10. Jahrestages führen der Senat von Berlin und das Magistrat von Prag in diesem Monat die sogenannten Pragtage durch. Wichtige Kooperationspartner sind auch das Tschechische Zentrum und die Tschechische Botschaft in Prag. Die Schirmherrschaft haben die beiden Bürgermeister Pavel Bem und Klaus Wowereit übernommen. Die beiden Politiker werden am Freitagabend im großen Festsaal des Berliner Rathauses die Pragtage feierlich eröffnen.
Hat dieses Kulturfestival eigentlich eine Geschichte? Soweit ich weiß, handelt es sich um eine einmalige Sache.
Ja, da hast du recht. Im Laufe der 10-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Prag und Berlin finden die Pragtage wirklich zum ersten Mal statt. Die Zukunft dieses Festivals ist auch noch offen. Die Leiterin des Tschechischen Zentrums in Berlin, Blanka Moudalová, hat mir gesagt, dass das Tschechische Zentrum gerne alle 2 Jahre so ein tschechisches Kulturfest veranstalten würde. Es gibt im Moment aber noch keine konkreten Daten dazu. In Berlin hat sich bereits, das muss man ja auch wissen, eine private Initiative des Prag-Berlin-Festivals etabliert, das immer im Herbst stattfindet. Es handelt sich nur aber um eine kulturelle Veranstaltung. Dazu muss ich aber auch sagen, dass die Pragtage nicht nur eine kulturelle Veranstaltung sind. Der Hintergedanke liegt bei der Intensivierung der Städtepartnerschaft. Zum Beispiel am kommenden Wochenende sollte ein Stadtteilpartnerschaftsvertrag zwischen den Stadtteilen Prag 5 Smíchov und Berlin Neukölln unterschrieben werden.
Was findet im Rahmen der Pragtage denn nun konkret statt?
Das Programm ist sehr breit und abwechslungsreich. Der Schwerpunkt der Pragtage liegt in dem kulturellen Austausch. Ich kann an dieser Stelle nicht alle nennen, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Es finden zum Beispiel Ausstellungen über den Komponisten Leoš Janáček oder über den Architekten Emil Králíček statt. Des Weiteren werden Theaterstücke aufgeführt, literarische Lesungen abgehalten und Musikkonzerte gegeben. Die Musikrichtungen gehen dabei von der klassischen bis zur modernen Musik. Jazzveranstaltungen darf man auch nicht vergessen. Auf dem Plan der Pragtage stehen aber auch Fachvorträge oder besondere Events.
Und kannst du ein paar Besonderheiten nennen, auf die sich die Besucher in Berlin freuen können?
Ja, gerne. Wobei auch da die Liste sehr lang ist. Ich würde trotzdem einige Programmpunkte herauspicken. Am kommenden Wochenende wird auf dem Webeplatz in Potsdam-Babelsberg das 13. Böhmische Webefest stattfinden. Die Besucher können sich dies als einen historischen Markt mit Straßenkunst, Handwerk und Spezialitäten aus der böhmischen Küche vorstellen. Dann weiter am 17. Juni wird die sogenannte Bohemian Night in der Kulturbrauerei durchgeführt. Ab 18 Uhr bis Mitternacht treten dort Schauspieler, Schriftsteller und Musiker auf. Des Weiteren würde ich den Sonntagvormittag nennen, also den kommenden Sonntagvormittag. Da findet ein deutsch-tschechischer Gottesdienst statt. Parallel dazu läuft ein Filmmatinee. Also das waren ein paar Beispiele. Die Liste der Veranstaltungen ist aber sehr lang.
Und die ganze Liste, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, können unsere Hörer auf der Internetseite www.prag-tage.de finden. Bis hierhin vielen Dank, Bára Procházková in Berlin.
Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag und freue mich auf Wiederhören.
Und wir hören uns wieder, nämlich morgen im Tagesecho bist du wieder aus Berlin und du berichtest über die Prag-Tage noch am Dienstag in der Sendereihe Begegnungen. Seit dem 1. März 2005 sind im Äther Programme eines neuen Senders zu hören. Auf der Frequenz 107,1 MHz sendet die Freier Rundfunk Freistadt GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Freistadt ihr 24-Stunden-Folkprogramm. Am 18. Juni beginnt das Festival der Regionen 2005, das der Sender mit einem grenzüberschreitenden Radioprojekt Erregerfrequenzen begleiten wird. Nach den Vorbereitungen auf dieses Event fragte Jitka Mladková den Geschäftsführer von Radio Freistadt, Otto Tremetzberger, der diese Woche bei uns zu Besuch war.
Das Festival der Regionen Projekt, an dem wir arbeiten, Erregerfrequenzen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Radio Froh aus Linz, dann unserem Radio in Freistadt und dem Verein Artecho aus Český Krumlov. Wir bereiten uns momentan insofern vor, als die ersten Berichte zu den Festivalprojekten und erste Sendungen zu den Themen im Umfeld des Festivals und zu den Grenzthemen ja schon im Laufen sind. Es gibt schon Sendungen, man kann sich die Beiträge auch schon über Internet downloaden oder streamen. Das wird jetzt in den nächsten zwei Wochen auch so weiterlaufen. Wir werden jedes einzelne der mehr als 25 Projekte des Festivals featuren und dazu einen Beitrag machen. Und parallel dazu werden wir auch Beiträge in deutscher und tschechischer Sprache zu allgemeinen Fragestellungen in der Grenzregion machen. Alle diese Beiträge über Internet auch zur Verfügung stellen und in den Radios Radio Froh, Radio Freistadt und einer eigenen Frequenz für das Festival im oberen Mühlviertel auch terrestrisch anbieten.
Dies ist, sagen wir, ein Pilotprojekt für drei Wochen, wie bereits gesagt, während des Festivals der europäischen Regionen. Aber im Herbst wollen Sie ein viel größeres Projekt starten.
Das Erregerfrequenzenprojekt ist der erste Schritt für ein weiteres Projekt, das Magazin Vice Versa, das dann kontinuierlich ab September täglich einen Magazin zu grenzübergreifenden Themen bieten soll. Und die Partner, die jetzt mit uns im Festival engagiert sind, das sind auch die Partner für dieses Projekt. Und wir werden sehen, was aus der Zusammenarbeit hier entstehen kann und was wir lernen können aus dem Festivalprojekt.
Worin sehen Sie denn Sinn dieses grenzüberschreitenden Projektes?
Der Sinn besteht darin, dass erstmals in dieser Region einen ersten Schritt in Richtung Informationsaustausch zu gewährleisten. Also den ersten Schritt zu machen, Informationen zu Thema Grenzregion, Grenze, Nachbarschaft auszutauschen und hier vielleicht den nächsten Schritt, den größeren Schritt eines gemeinsamen oberösterreichisch-südböhmischen Medienprojektes zu machen.
Die Musik drückt das aus, was nicht mit Worten gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Unmöglich ist es auch darüber zu schweigen, dass sich in der tschechischen Hauptstadt Prag musikalisch einiges tut. So auch am kommenden Wochenende beim Respect Music Festival. Sarah Bartholomä gibt einen kleinen Vorgeschmack.
Mehr von dieser aus Westafrika stammenden Band Amadou e Mariam können Interessierte bei mittlerweile schon zum achten Mal in Prag stattfindenden Respect Music Festival hören. Respekt vor anderen Kulturen und vor dem, was sie erreichen. Den haben die Veranstalter des Festivals ohne Zweifel. Denn die Künstler kommen zum größten Teil aus Dritte Weltländern, wie zum Beispiel Jemen, Angola oder aus dem Kongo. Aber auch einheimische Musiker sind vertreten, beispielsweise eine der innovativsten Liedermacherinnen Tschechiens, Dagmar Andritova, oder Terne Čave, eine führende tschechische Roma-Band. Als erstes Event seiner Art in Tschechien brachte das Respect Festival Musik unter anderem aus Afrika, Asien und der Karibik nach Prag und stellt verschiedene musikalische Stilvariationen vor. Blaskapellen vom Balkan, britisch-asiatische Stilrichtungen mit indischen und westlichen Einflüssen, karibische Bands und vieles mehr. Die Besucher des Festivals können in diesem Jahr an 2 Tagen Klänge des Rock, Reggae und afrikanischen Dancefloors auf sich wirken lassen. Am Freitag, den 10. Juni ab 17 Uhr und am Samstag, den 11. Juni ab 14 Uhr auf der Insel Stvanice. Ein weiterer Live-Act wird die in London geborene Sushila Raman sein. Beeinflusst durch ihre aus Südindien stammenden Eltern, begann sie schon früh klassische südindische Lieder zu singen. Seitdem ließ sie die Musik nicht mehr los. Hören Sie nun abschließend als kleinen Vorgeschmack einen Auszug aus ihrem Song Manasoloni.
Soweit für heute das Tagesecho mit Beiträgen aus dem aktuellen Geschehen in der Tschechischen Republik. Sie hören Radio Prag, das deutschsprachige Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks. Im Unterschied zu vielen westlichen Institutionen dieser Art hat es in den 15 Jahren seiner Existenz keinerlei staatliche Unterstützung erhalten, das Prager Institut für Gender Studies. In einer Privatwohnung haben sich seine Gründerinnen Anfang der 90er Jahre zusammengesetzt und beschlossen, Genderfragen in die tschechische Öffentlichkeit zu tragen. Eine von ihnen war Pavla Friedlova. Über Frauen und Frauenthemen in Tschechien, damals und heute, hat sich Silja Schultheis mit ihr unterhalten.
Ja, Frau Friedlova, wir sitzen hier in einem Kabinett, kann man eigentlich sagen, voller Literatur zu Gender-Thematik. Das sieht nach jahrelanger Sammeltätigkeit aus. Wann ist eigentlich das Institut hier gegründet worden?
Gender Studies Zentrum war gegründet im Jahr 91. Damals in der Wohnung von tschechischer Soziologin Jiřina Šiklová, die hat Gender Studies gegründet. Und von dieser Zeit sammeln wir fleißig Bücher und Zeitschriften und verschiedene Curricula zum Gender-Themen. Heute, wir haben fast 6000 Bücher und sehr viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, hauptsächlich im Englisch, Deutsch und Tschechisch. Wir sind stolz, dass wir praktisch die größte genderorientierte Bibliothek in Mitteleuropa und Osteuropa sind.
1991, das war ja kurz nach der politischen Wende. Damals hat Feminismus, nehme ich an, hier eine ganz andere Bedeutung gehabt als zum Beispiel in Westeuropa.
Es war wirklich so, dass von Feminismus als Theorie und Praxis von Westfrauen war hier im 80er Jahre sehr wenig bekannt. Und wir waren natürlich neugierig. Wir wollten ein bisschen mehr über verschiedene Theorien von Feminismus wissen, von verschiedenen Wegen, weil gibt's nicht ein Feminismus. Und wir wollten natürlich auch diesen spezifischen Fach auf der Uni bringen. Das war das erste Ziel, gleich am Anfang der 90er Jahre.
Seit wann gibt es das hier an der Uni?
In Mitte 90er Jahren. Wir haben angefangen mit verschiedenen Vorträgen auf verschiedenen tschechischen Uni. aber als Fach, das war, glaube ich, 96 oder 97.
Was hat sich jetzt aus Ihrer Perspektive in den letzten 15 Jahren, seit es Ihr Institut gibt, verändert, was das Verhältnis der tschechischen Gesellschaft zu Gender-Thematik anbelangt?
Ich glaube, dass zum Unterschied von dieser Situation von 15 Jahren, damals wusste fast niemand, was das bedeutet, und da war praktisch keine Frage über diese Thema möglich in der Öffentlichkeit. Heute kennen wir schon die öffentliche Diskussion im Fernsehen und in anderen Medien haben. Ja.
Sie arbeiten ja auch mit vielen anderen Organisationen, Gender-Organisationen in vielen Ländern zusammen. Wie würden Sie jetzt, wenn Sie vergleichen mit anderen Ländern, die Situation, die Bedingungen für Frauen heute in Tschechien beschreiben?
Ich glaube, das ist praktisch, gibt's zwei markante Sachen. Viele Frauen sind beschäftigt. Ich glaube, wir haben eine von den höchsten Quote von den beschäftigten Frauen in Europa. Dazu gibt es von anderer Seite im privaten Sphäre noch sehr starke Einfluss von den traditionellen patriarchalischen Beziehungen. Diese spezifische Stereotypen, das passt zum Mädchen, das passt zum Jungen. Diese Stereotypen sind leider sehr, sehr stark.
Sie betreuen hier im Institut und sind auch internationale Koordinatorin für ein Projekt, was man vielleicht als Frauengedächtnis übersetzen könnte. Das ist ein Oral History Projekt, wo Sie drei Generationen von Frauen, die zwischen 1920 und 1960 geboren sind, zu Wort kommen lassen.
Wir haben gesammelt die Interview von Frauen von drei Generationen. Wie hat sie damals gelebt? Wie waren ihre Erfahrungen mit Emanzipation, mit Arbeit, mit privaten Sphäre und so weiter? Und wir wollten, dass dieses Projekt wird international vergleichbar, und haben wir angefangen mit Kontakten mit unseren Kolleginnen aus Nachbarländern. Und heute gibt's eine große Sammlung, etwa 500 lange Interviews, das sind Tausende und Tausende Seiten.
Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass ein Ziel des Projektes soll sein, den Mythos über die sozialistische Frau ein wenig zu widerlegen. Können Sie das etwas erklären? Worin besteht dieser Mythos und was ist falsch daran?
Damals, wenn wir blättern die alte Zeitschriften, dann kennen wir die verschiedene Foto, die Frauen als zum Beispiel Traktoristinnen oder Kranfahrerinnen oder so sehen. Und es ist uns heute zu lachen, ja, diese Bild von den gleichen Stellen von Männer und Frauen. Das war nicht nur den Muss, dass die Frauen waren eingeladen in den Betrieben, aber das war nicht, sie müssen jetzt die Männerposition haben. Die Frauen wollten auch das.
Wie war das eigentlich hier im Sozialismus für die Frauen, wenn Sie das vergleichen mit der Situation der Frauen in anderen ehemals sozialistischen Ländern?
Die hohe Beschäftigung von Frauen, das war etwas spezifisch für Tschechien, weil Tschechien war ein industriertes Land, als Unterschied zum Polen zum Beispiel oder Ungarn. Vielleicht als Unterschied kann ich auch nennen eine Tendenz von den tschechischen Frauen, das ist vielleicht nicht spezifisch mit Sozialismus verbunden, aber mit der tschechischen Geschichte und tschechische Emanzipation als Nation. Die Frauen wollen immer die höchste möglichste Bildung haben. Die Rolle von Bildung, das war schon sehr spezifisch, als Unterschied zum Beispiel zu dem ehemaligen ostdeutschen Frauen.
Wenn Sie gucken, wie heute die Bedingungen für Frauen in Tschechien sind, wo ist noch am meisten Verbesserungsbedarf?
Das ist ganz ein Komplex. Familie und Kinder. Wie das ganze Gesellschaft sieht, die Familie in der Gesellschaft. Junge Frauen, die haben sehr schlechte Position auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote zwischen Frauen zwischen 25 bis 35 ist die höchste. Ja. Das muss die ganze Gesellschaft dafür etwas machen und ändern, weil sonst werden die Frauen durch die Kinder bestraft praktisch. Das ist das Problem. Gibt's keine Stelle, die deutsche Ministerium für Frauen und Familie. Diesen Weg gibt's im Tschechien nicht.
Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
In einer Wiederholung aus unserer Sendereihe Forum Gesellschaft berichtete Silja Schultheiß über den Stand der Gender Studies in Tschechien. Und damit bleibt mir nur noch Danke zu sagen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und schalten Sie bald wieder ein. Auf Wiederhören im Namen des gesamten Teams von Radio Prag, sagt am Mikrofon Thomas Kirschner. Sie hörten Radio Prag, die deutschsprachigen Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz.